Happy Shooting, Folge 853. Manchmal hilft gucken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
der fantastischsten Community der Welt.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin Chris.
Die sind echt fantastisch.
Wer ist fantastisch?
Die Community.
Absolut.
Also die Leute, die hier so zuhören und so. Ich bin immer ganz gerührt, wenn ich so mitkriege, was die alles machen.
Finde ich auch.
Und geschüttelt. Wir sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Zum Beispiel hat der Alex, der nicht auf dem Klostergeister sein konnte, heute ein Päckchen bekommen.
Oho.
Von den Klostergeistern.
Oho.
Mit einem Foldscope drin. Und anderen Sachen.
Ach, das finde ich ja praktisch. Und mit den 4 Video-Episoden als Daumenkino, oder?
Genau, ausgedruckt. Genau. Super Idee. Nee, ist ein schnuffiger Haufen. Also wirklich, tut gut. Tut sehr gut.
Ja, sind die Besten. Tanja war auch total begeistert. Ich hatte ihr das weitergeleitet und ein Video mal geteilt und habe gesagt, hier, guck mal, was die Community für den Alex macht, der nicht kommen konnte. Und da sagt sie, ach, das ist ja ein Traum, dass die an sowas denken. Ich sage, ja, finde ich auch.
So, also übrigens, die Besten. Das hat, also großes Lob geht da an die Katrin, die hat das nämlich angeleiert.
Geil, ist richtig, richtig gut. Ja, schön.
Ja, schön. Wir sind's, Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin der Chris.
Ich bin der Boris.
Und wir machen hier jede Woche lustige Dinge. Geschichten um die Fotografie.
Genau, Dinge. Wir tauschen uns aus mit euch.
Wir nehmen das heute auf am 4. Juni 2024. Solltet ihr hier live mitmachen wollen. Wir haben einen Slack-Kanal, auf dem hier immer der Bär steppt und unsere Live-Recherchetruppe, die macht immer unsere Extended Memory sozusagen und macht Live-Fact-Checking hier. Außerdem haben wir Rückkanäle, zum Beispiel auf happyshooting.de/hi. Da könnt ihr so Dinge reinschreiben, so Fragen oder Anekdoten oder einen Audiokommentar hochladen oder sogar einen Videokommentar hochladen. happyshooting.de/hi. So. Und über dieses happyshooting.de/hi hat uns zum Beispiel der Ralf geschrieben. Und zwar geht es um einen Baum. Erinnerst dich? Letzte Folge, glaube ich. Hallo Boris, hallo Chris. Baum. Nachdem ihr in den letzten beiden Aufgaben zweimal meine Bilder besprochen habt, hier ein kurzer Kommentar. Letzte Woche hattet ihr meine Lichtgestalt, den Baum unter der Aurora. Erinnerst dich? Da war ein Baum, der war angeleuchtet. Dahinter, genau. Und wir hatten spekuliert, wo das Licht herkommt. Die Beleuchtung war tatsächlich zufällig. Bei diesem Bild, bei anderen hatte ich auch Lightpainting. Der Baum steht nahe einer hin und wieder befahrenen Straße und wurde hier von einem Scheinwerfer erwischt. Baum war beabsichtigt, eines der wenigen alleinstehenden Objekte hier in der Gegend in Nordwestrichtung. So, soweit erstmal, ne? Schön.
Aber war ein glücklicher Zufall dann, weil hat mir wirklich sehr gut gefallen, dass er
das
beleuchtet war, dass
man
ihn auch gut sehen konnte.
Mhm. Aber der Baum ist ein alter Bekannter.
Wir haben ihn schon mal besprochen.
Denselben Baum habt ihr schon in der Einstellungaufgabe besprochen. Das war das fokusgesteckte Bild mit Mond vor dem Baum. Der steht tatsächlich an der Stelle und hier wurde nur die Schärfentiefe etwas erweitert. Mhm. Kein völlig neues Komposit erzeugt. Diesen Baum, eine stattliche Rosskastanie, habe ich als Projekt jetzt schon mehrere Jahre fotografisch begleitet. Sehr viele Varianten und Jahreszeiten habe ich schon. Nur eines mit Blitz und Gewitter wäre nochmal toll. Herzliche Grüße aus Pfullendorf, Ralf. Und cool. Man hat ja noch einen Link zum Flickr-Album mit diesem Baum geshared. Und ich empfehle das ja immer, so ein Projekt, wo man das gleiche Ding mal zu verschiedenen Lichtsituationen, Jahreszeiten und so weiter fotografiert. Und hier sind also, ich weiß nicht, wie viele zig Bilder von diesem Baum drin in diesem Album. Und es wird halt dann doch sehr deutlich, also hier sogar über die Jahreszeiten hinweg, über Tag und Nacht hinweg mit diversen Farben. Und
ja, einfach mal Dinge ausprobiert anhand dieses Motivs. Ja, finde ich super.
Und du kannst unglaublich viel lernen, wenn du... Ach,
von oben auch, Drohne.
Oder Camera-Tossing. Du kannst unglaublich viel lernen, wenn du dich immer wieder mit dem gleichen Ding beschäftigst. Und wahrscheinlich steht der Baum nicht weit von da, wo er wohnt, also ist es auch relativ einfach, da hinzukommen. Dann gehst du da hin und oder ist auf dem Heimweg oder sonst was und guckst du das mal zu verschiedenen Tageszeiten an. Ich finde das sehr, sehr cool. Also,
das ist ein super Projekt.
Schönes Projekt. Schön.
Ich hatte sowas mal angefangen und hatte dann keine Ausdauer. Hab dann aufgehört. Mir fehlt irgendwie viel Tee. Müsste ich nochmal ausprobieren. Die innere Ruhe. Das ist so ein Punkt, wozu ich mich auch immer mal wieder treiben muss, immer mal wieder auch mal den Kopf beruflich abzuschalten und einfach auch mal im Hier und Jetzt zu leben und das einfach mal zu genießen und irgendwo mal hinzufahren, wo nicht viele Menschen und Autos und so sind. Vielleicht mal ein Stück auch mal spazieren gehen irgendwo hin, wo ein schönes Motiv ist. Und sich auch mal zwingen, das mal ein paar Mal im Jahr zu machen.
Warum, was glaubst du, warum wir ständig auf diese Insel Pelvorm fahren?
Naja, das hat Gründe, ist mir schon klar.
Wenig Menschen, viel Wind.
Das gibt schon viel zurück. Also man tankt da schon Energie und das tut einem in der Regel auch ganz gut. Ich sollte das auch wieder vermehrt mal starten.
Tja.
Ja, schönes gut. Ding. Also danke für die Einblicke in das Projekt.
Genau. Das war Ralf und solche Projekte. Mehr davon.
Das ist ein großes Ding.
Ja, habt ihr auch irgendwas Tolles, Interessantes, Schönes oder Feedback zu einer Sendung? happyshooting.de/hi. Kommen wir zu den News. Und zwar...
Kennst du Sirui?
Ich kenne Sirui als Hersteller von Stativen.
Und Kugelköpfen und sowas.
Mhm. Und Köpfen und so weiter. Da sind die mir das erste Mal, glaube ich, bei einem...
Ich glaube, ich habe da sogar einen.
Bei einem Spielzeugladen-Workshop sind die mir aufgefallen, glaube ich. Ich glaube, der Ingo hatte da welche im Programm, so Zero-Stative. Die waren so ein bisschen so eher so aus der niederpreisigen Ecke. Chinesische Marke, soviel ich weiß.
Ich glaube auch. Ja.
Ganz also okay von der Qualität her. Also okay von der Qualität her.
Ja, die haben ein ganz unterschiedliches Portfolio. Also ich kenne sie auch aus dem Bereich Stativ und Kugelkopf und die haben teilweise wirklich preislich sehr attraktive Hardware im Programm, die aber durchaus den Mitbewerb mit deutlich teureren Produkten anderer Hersteller nicht scheuen muss. Also die sind jetzt nicht unbedingt nur Billo-Plastik. Die haben mit Sicherheit auch ganz einfaches Zeug, aber die haben echt taugliche Sachen zu sehr, sehr fairen Preisen. Und die sind jetzt offizielles Mitglied im Micro Four Thirds System.
Ach nee.
Ja, da sind ja relativ viele Firmen schon drin, einige zig Unternehmen, die da offiziell mitmachen und damit eben Zugang zu der ganzen Dokumentation, den Schnittstellen und so weiter haben und gegebenenfalls Toolings oder so, keine Ahnung, was man da alles an Vorteile rauszieht. Und das finde ich interessant, denn Sirui hat, da haben wir glaube ich auch schon mal in der Sendung irgendwann drüber gesprochen, die haben schon Objektive, manuelle Objektive hergestellt für verschiedene Mounts, unter anderem eben auch fürs Micro Four Thirds System, also sprich wahrscheinlich einfach hinten einen anderen Adapter dran, Abwerk oder so, keine Ahnung, wie sie das machen. Und zwar durchaus spannendes Zeug. Also die haben so Cinema-Objektive im Programm mit einer T-Lichtstärke, also tatsächliche Transmission-Lichtstärke von 1.2, also lichtstarke Cinema-Objektive haben sie. Und sie haben auch anamorphische Objektive im Programm. Ich glaube, in dem Kontext hatten wir sie hier mal in der Sendung. 1,33-fach anamorphisch für APS-C, aber eben auch für Micro Four Thirds. Sowas haben die im Programm. Und jetzt eben offiziell Mitglied im Micro Four Thirds System. Und da wird jetzt natürlich spekuliert, warum machen sie das? Also was erhoffen sie sich davon? Und man überlegt, ob dann vielleicht auch Autofokus-Objektive kommen könnten. Also ob sie dann quasi den nächsten Schritt gehen und eben da das elektrische oder elektronische Protokoll unterstützen. Und ich frage mich, ob sie dann vielleicht gleich ganze Kameras vorhaben, weil da gab es jetzt auch schon Anbieter, ich glaube Logitech oder sowas, hat eine Webcam gebaut, also eine Streaming-Kamera mit Micro Four Thirds. Ist ja durchaus interessant, weil du kriegst schon schärfentiefe Effekte hin. Also ich habe hier ein Micro Four Thirds System, ihr seht den Hintergrund und der ist nicht weit weg. Man kann damit schon ganz spannende Sachen machen. Vielleicht wollen sie in diesem Bereich ja auch weitermachen. Und wie gesagt, der Ruf von Sirui ist durchaus, auch was ich so im Internet lesen konnte, eher ein sehr guter. Und ich hatte mal rausgesucht hier Preise von so einem anamorphen Objektiv, hier 50 mm Stärke 1,8, 1,33-fach anamorph für Micro Four Thirds, aber eben auch für E-Mount, X-Mount, RF und L, so um die 420 bis 500 Euro, je nach Händler. Also unter 500 Euro auf jeden Fall. Und andere Anbieter, Anamorph in 50 mm und solcher Lichtstärke, die sind gern mal bei 1000 oder drüber. Also, und es soll eine ganz gute Qualität sein. Ich habe jetzt natürlich keinen exakten Vergleich, den ich hier machen könnte mit sowas, aber also sie machen faire Preise, sie machen gute Qualität und ich bin mal gespannt, was da künftig noch im Micro Four Thirds System passiert. Und mich freut das immer, weil ich mag das System eigentlich. Ich finde das gut, was für Qualität man aus so kompakten Kameras und Objektiven rausholen kann.
Also mich würde es nicht wundern, wenn die auch irgendwann mal in Richtung Objektive gehen, weil das hast du bei vielen Firmen gesehen, die irgendwie halt mit einer Richtung anfangen und dann irgendwann halt ein bisschen sich erweitern im Sortiment.
Oder? Ja, und ich denke mal, wenn du weggehst von Cinema und Richtung Consumer gehen willst, dann wirst du Autofokus halt supporten müssen. Vielleicht ist das alleine schon der Grund. Könnte ja sein. Naja, tja. Schauen wir mal. Fand ich ganz spannend.
Apropos Objektive.
Apropos. Sigma hat was vorgestellt, was bisher noch keiner getan hat. Spiegelloses Vollformat. Ein Zoom. Ein sehr lichtstarkes Zoom, nämlich Lichtstärke 1.8. Es handelt sich um das 28 bis 45 mm mit durchgehender Lichtstärke 1.8 aus der DGDN Art Serie. Also durchaus was Hochwertiges. Und es wird hier beschrieben als das erste F1.8 Zoom für spiegellose Vollformatkameras. Ich finde das ein relativ spezifisches Prädikat. Ich habe jetzt nicht gesucht, was es vielleicht für Spiegelvollformat an lichtstarken Zooms gibt. Keine Ahnung. Aber es ist schon lichtstark und durchgängige Lichtstärke mag ich sowieso bei Zooms. Und interessant sind hier auch die Aussagen von Sigma, die nämlich sagen, die Bildqualität soll auf Festbrennweitenniveau liegen oder drüber. Also Sigma sagt selbst, dass die Qualität über einem 24 1.4 bzw. 50 1.4 DGDN-Art liegt, also aus der gleichen Reihe. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sie die 1.4er auch auf 1.8 abgeblendet haben für den Vergleich. Kann ich nicht sagen, aber die Aussage steht erstmal im Raum und wenn Sigma das mit sich selbst schon mal so vergleicht, ganz interessant. Es ist auch relativ viel Glas an Bord. Wir haben 18 Elemente in 15 Gruppen. 3 Linsen sind asphärisch und 5 sind SLD, also solche Special Low Dispersion, also geringe Streuung Linsen. Es ist also viel gerechnet da drin und es ist viel Glas und viel Korrekturglas drin. Ganz spannend. Es ist ein interner Zoom, das heißt, die Länge des Objektivs ändert sich nicht. Die liegt bei etwa 15 cm. Man kommt bis auf etwa 30 cm ans Motiv dran und hat einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 4. Das ist durchaus okay. Spannend finde ich, die Blende geht bis maximal F16 zu. Ich kenne da so üblicherweise F22, aber hier schon bei F16 plus. Schluss. Das heißt, wer weniger Licht reinlassen möchte, der wird dann halt einen Graufilter brauchen. Ein Autofokus ist ein Linearmotor, der soll schnell, zuverlässig und leise sein. Wetterfest ist das Ganze gemacht. Ist natürlich wahrscheinlich einfach, dadurch, dass es die Länge nicht ändert. Es gibt einen Blendenring mit einer Lock und einem D-Klick, also auch wieder für Videografie vielleicht ganz interessant. Und sie haben es geschafft, es knapp unter 1 Kilo zu halten, mit 960 Gramm. Naja, es ist 1,8, ne? Also, ja, aber knapp unter 1 Kilo. Soll jetzt im Juni 2024 noch rauskommen für Sony E-Mount und fürs L-Mount und soll so um die 1.500 € Liste liegen. Und ich finde das technisch beeindruckend. Also Blendenstärke 1,8 bei einem Zoom durchgängig, das finde ich einfach cool, sowas. Ich weiß natürlich, dass es immer einhergeht mit Größe und Gewicht. Das ist schon soweit klar. Meine größere Frage ist halt der Zoom-Bereich, Chris. Und da wollte ich dich mal fragen, weil 28 bis 45, ja, das ist natürlich am Vollformat schon ein Weitwinkel und das geht so bis fast in den Normalbereich. Aber es ist ein Zoom von 17 Millimetern.
Weißt du, ich bin einer, der schießt auch mit mit sowas, ne? Mit so einem Lenz-Baby oder mit einem russischen Helios, was die Beschichtung abgekratzt hat und so. Also ich bin nicht die Zielgruppe dafür. Das ist wahrscheinlich toll und knackenscharf und hat einen super Bokeh und ist halt brutal hell. Der Zoom-Bereich, den halte ich für ein bisschen klein. Gibt noch kleinere Zoom-Bereiche, so ist es nicht. Der,
ja, David hat was gefunden noch.
David, warte mal, ich suche es hier kurz raus. Der David hatte ein EF 24 bis 35.
Mit Blende 2.
Mhm. Blende 2.
Nur knapp dunkler. Aber da fehlt 10 Millimeter weniger am langen
Ende. Ich frage mich, wie ist die Anwendung? Wo ist die Anwendung dafür? 28 bis 45? Okay, das musst du mal 2 nehmen, dann bist du bei...
Nee, Vollformat.
Entschuldigung, Vollformat. Ja, 28-45. Ja. Also dann würde ich sagen, lieber eine 35 mm Festbrennweite, die ist irgendwo in der Mitte. Mhm. Und ein paar ordentliche Turnschuhe und dann geht das schon.
Ja, David sagt, er hat ein RF35 und ein RF50 mm, also Canon-Vollformat. Beide Objektive 1,8 offenblendig, also 2 Festbrennweiten und die wiegen zusammen 465 Gramm. Also halbes Gewicht also, mit 2 Festbrennweiten, etwas weniger Weitwinkel, aber ganz ehrlich.
Ich möchte nicht jetzt implizieren, dass es dafür keine Anwendung gibt. Das kann durchaus sein, dass es da eine sinnvolle Anwendung dafür gibt. Mhm. Aber also bitte lasst uns wissen. happyshooting.de/hi. Schreibt uns das oder schickt uns einen Audiokommentar. Wo wäre für euch die Anwendung für so einen Zoom-Bereich und dafür ein knappes Kilo an Objektiv mit sich rumschleppen. Also da ist so ein Zielkonflikt dazwischen, da bin ich mir nicht so sicher.
Technisch mit Sicherheit echt beeindruckend, bestimmt ein ganz, ganz feines Stück Objektiv, auf jeden Fall.
David hat aber bereits mehr zu bieten. RF 28-28 STM für 120 Gramm.
Ja, aber 2,8 kommen. Also jetzt hier nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Jetzt wollen wir aber schon bei 1,8 bleiben. Das ist ja gerade das Geile und das als Zoom. Aber es ist für mich halt so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Es ist ja, es ist schon ein bisschen Weitwinkel. Natürlich, 28 ist weitwinklig. Und ja, es ist schon ein bisschen normalig bis in 45. Aber reicht das als sinnvoll? Also ja, lasst es uns mal wissen. Klar, vielleicht auf irgendwelchen Feiern oder sowas kann das schon der Bereich sein. Mehr braucht man wahrscheinlich nicht. Aber da bin ich auch mit einer Festbrennweite gut klargekommen. Naja, finde ich so schade. Das ist so 22 bis 70 1,8. Aber gut, das will dann wahrscheinlich wieder keiner tragen.
Das ist aber wieder ein anderer Bereich. Den kann man nicht vergleichen.
Oder 24. Also sonst hast du so 24 bis 70 oder 28 bis 70 oder bis 85 oder so. Aber bei 45 schon Schluss. Gut, es wäre wahrscheinlich rattenschwer und teuer geworden. Und naja, egal. Schönes Ding. David geht jetzt seinen ganzen Katalog durch. Alles klar.
Mit der grammgenauen Waage. Ja,
ja. Das Problem an Festbrennweiten ist halt, die musst du wechseln.
Vorsicht, nicht die Deckel mitwiegen, sonst hast du 3 Gramm zu viel.
Ja, da musst du aufpassen. Und gut putzen, ne, wegen der Nachkommastelle. Egal. dann haben wir hier noch etwas, eine etwas peinliche Nummer von Panasonic. Wir hatten die S9 ja hier auch erwähnt. Panasonic, eigentlich eine ganz nette Kamera. Was heißt nett? Die ist schon gut. Aber sie wurde beworben auf der Webseite, zum Beispiel mit Features wie schneller Autofokus, der halt im Text beworben wurde mit vermeintlichen Beispielbildern. Blöd ist dann, wenn auf diesen Beispielbildern so ein Hund, der auf die Kamera zugerannt kommt, wenn die gar nicht mit der S9 fotografiert wurden, sondern das ist ein Stockfoto, was mit einer Nikon fotografiert wurde. Oder noch blöder, scroll mal ein Stückchen runter, es wurde nämlich auch der Tiererkennungsautofokus beworben im Text und dazu eben ein oder zwei Bilder, wo halt Motive drauf sind von Vögeln oder eben einem Hund auf der Wiese, wo dann so ein rechteckiger Fokuskasten um das Motiv gezeichnet wurde. Und dann stellst du dir natürlich vor, okay, das ist das, was die Kamera dann tut und so sieht das dann aus. Ja, waren aber auch Fotos von der Nikon.
Und die Kästen so
Photoshop wahrscheinlich nachträglich gemacht. Drüber geshoppt, ja. Also ist schwierig und inzwischen hat sich das Marketing wohl auch, also Panasonic hat sich da entschuldigt für, dass es da zu diesem Missverständnis gekommen ist und haben gesagt, ja, das sind halt Stockfotos, um halt ein Beispielmotiv zu zeigen. Oder
wir wollten das nur illustrieren.
Genau, es soll halt einfach nur das geschriebene Wort illustriert sein.
Das ist...
Und jetzt ist halt die Frage, wo ich mal mit dir drüber diskutieren wollte. Auf der einen Seite ist ja richtig, wenn du jetzt im Marketing irgendeinen Text schreibst zu irgendeinem Produkt, dann machst du natürlich ein Bild dazu, was dein Text irgendwie visuell unterstreicht. Und dann ist natürlich egal, wie dieses Foto entstanden ist, ob das eine KI gemacht hat, ob das fotografiert ist, ob das gezeichnet ist. Hauptsache, dass dein Konzept wird irgendwie visuell verstärkt. Aber ist es bei einer Kameravorstellung nicht so, dass das geneigte KäuferInnenpublikum auch erwartet, dass das, was die Aussagen visuell unterstreicht, mit dem Produkt gemacht ist, was da beworben ist? Oder sind wir da alle zu pingelig?
Ja, das haben wir aber doch schon x-mal gesehen. Also diese Mix-Ups, das sind dann auch irgendwelche Celebrities, die das neue Samsung, was weiß ich, Flagship-Phone bewerben sollen und dann aber Fotos posten, wo dann steht, in den Exit-Daten iPhone steht oder so.
Das hatten wir auch schon.
Haben wir schon gehabt. Wir hatten auch im Fotobereich schon mal sowas in diese Richtung. Fragen mich jetzt nicht mehr wann, aber das ist schon ein paar Jahre her, aber das hat es auch schon gegeben. Also da hat eine Agentur halt ihren Job gemacht und nicht weiter bis zu ihrer Nase gedacht. Und da wird wahrscheinlich jetzt jemand für beurlaubt oder so. Oder die Agentur wird gefeuert. Das ist dumm gelaufen. Das ist natürlich Kacke und das darf nicht passieren, sowas. Und die werden hier zu Recht jetzt öffentlich ausgelacht. Das ist eine Fotofirma. Also Leute, das ist ein Anfängerfehler. Das macht man nicht, sowas.
Und sie scheinen aber auch nicht so richtig draus gelernt zu haben, weil jetzt für diesen einen konkreten Fall oder diese eine Seite, die bemängelt wurde, da haben sie jetzt wohl die Bilder offline genommen. Keine Ahnung.
Aber an anderer Stelle ist die noch da.
Aber an einer anderen Stelle haben sie es halt nicht gemacht. Also so... Ich meine, jetzt kann ich natürlich auch durchaus, also ich kenne ja auch Firmen von innen, ne? Und das ist dann auch durchaus möglich, dass die eine Abteilung gar nicht alles von der anderen Abteilung kennt und die eine Abteilung kennt gar nicht alle Webseiten und alle Links, weil du hast dann auch noch weltweit irgendwie andere Webauftritte, die können auch komplett getrennt programmiert sein.
Hier, und so, ne? Produktseite und so von Panasonic Japan, die hier noch ein Bild von der Canon 5D irgendwie verwendet und
ja,
so.
Ja, sie bewerben dann ein Objektiv und das ist aber eigentlich mit einem ganz anderen fotografiert worden.
Also ja.
Das ist alles ein bisschen schief. Das geht doch nicht.
Nein, natürlich geht das nicht. Das ist doof, das ist blöd und die haben alle Häme verdient, die sie dafür jetzt kriegen. Und hoffentlich haben sich, also die haben sich jetzt an der heißen Herdplatte den Finger verbrannt und werden das hoffentlich nicht nochmal machen. Also wäre doof, ich als Chef würde da jetzt in Zukunft alle nochmal zur Qualitätssicherung schicken und zum Training schicken und
ja.
So geht das nicht.
Ich krieg's
halt heute auch keine guten Leute mehr, weißt du?
Das ist übrigens tatsächlich schwierig.
Ja, ich weiß.
Das ist wirklich, das ist nicht so drüber gesagt, das ist wirklich, wirklich schwierig. Ich habe halt so für mich überlegt,
also als uns ich das... Also mich könnte man zum Beispiel fragen. Ich bin da richtig gut. Ich kann nur kein Japanisch. Ne,
das könnte jetzt vielleicht ein Problem sein, ja. Aber Englisch kannst du ganz gut. Ich habe mich halt gefragt, wenn ich jetzt potenzieller Kunde gewesen wäre von dieser Kamera und ich hätte diese Webseite gesehen, ich hätte ja nicht gewusst, dass das Bild mit der Nikon gemacht ist. Hätte mich das jetzt wirklich gestört? Oder wäre das für mich jetzt beim Betrachten wirklich halt ein Konzeptbild gewesen? Okay, der Autofokus ist schnell genug, um einen Hund scharf zu stellen, der auf mich zurennt.
Also ich meine, das ist natürlich die Frage, wie viel Skrupel du hast, weil das hat ja niemand aus Versehen gemacht. Also, obwohl, das weiß ich noch nicht mal. Also wenn da eine Marketingabteilung von Panasonic eine Agentur beauftragt, und so ist das nun mal, da wird eine Werbeagentur angeheuert, die dann hier ein Briefing abgeben und dann sagen die, ja, von den drei, die wir da haben, da sehen die am besten aus, dann sollen die mal machen. Und dann hat halt jemand nicht nachgeprüft, ob das so ist, und die haben vielleicht in ihren Anweisungen das auch nicht deutlich genug drin gehabt. Und naja, was weiß ich, Verkettung, blöde Umstände wahrscheinlich.
Womöglich gab es die Kamera noch gar nicht final, als die Seite konzipiert wurde. Weißt du?
Oder sie haben halt die Dummy-Bilder, die da mal für den ersten Entwurf drin waren, irgendwie gesagt, die sehen hübsch aus, lass mal drin, was weiß ich.
Weil du musst ja sonst erstmal jemanden engagieren und solche Fotos musst du auch erstmal machen. Also das schüttelst du auch nicht so aus der losen Hand, ne? Ist schon schwierig. Also ich frage mich halt wirklich, mich hätte es ja wahrscheinlich gar nicht gestört, weil ich hätte es gar nicht gewusst. Jetzt, wo ich es natürlich nachträglich lese, würde ich mich natürlich verarscht fühlen an der Stelle. Aber am Ende des Tages, ich meine, wenn ich die Kamera gekauft hätte und sie leistet das, das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn sie in der Lage ist, das zu tun, wenn sie das kann, also auch zuverlässig und nicht nur zufällig,
ich meine,
das ist auch egal eigentlich.
Oder was du natürlich tun kannst, ist, du kannst natürlich sowas, wenn es eine Dummy-Bilder-Verwechslung war, dann kannst du natürlich sowas hier nehmen wie hier Cat as a Service zum Beispiel.
Was ist das?
Das ist eine API, die die Katzenbilder liefert.
Ist jetzt nicht wahr.
Ja, 1550 Katzenbilder und,
warum
keine Ahnung, wie urheberrechtlich sauber die sind.
Wieso jetzt eine
aber,
API?
Ja, da hast du eine API dafür, dann kannst du hier so eine REST-API und dann kannst du halt sagen, hier, gib mir mal eine Katze und mit folgenden, eine zufällige Katze, die orange ist oder so. Give me a cat. Da.
Süß.
Da.
Okay.
Ja, und das baust du dann als Dummy-Bilder ein in deine Website und dann siehst du auf einen Blick, wenn da noch Katzenbilder drin sind, dann ist noch nicht fertig.
Das wäre eine Idee, ja.
Nicht wahr?
Bei uns in den Apps setzen wir gerne Smileys ein, wenn wir noch keine Icons haben. Dann
zum Beispiel.
Dann sofort,
also irgendwas,
wo dich was erkennst, anlächelt, da muss noch ein anderes Icon.
Irgendwas, an dem du erkennst, das ist noch nicht das finale Produkt. Mhm.
Naja, ich weiß nicht. Aber an die Community raus. Also hätte euch das, also sagen wir mal, stört euch sowas dann wirklich, wenn ihr das nachträglich rausfindet? Fühlt ihr euch dann verarscht? Guckt ihr die Seite dann nicht mehr mit Marsch an? Oder sagt ihr, komm, ist doch, das Konzept soll sein, der Autofokus ist schnell, ist doch egal, womit es gemacht ist. Wie seht ihr das?
Also
ändert sich da was? Sind die
als Nerd fühle mich so da ein bisschen verarscht.
Natürlich. Ja, als Nerd schon, aber wir sind ja vielleicht auch nicht die normalen Kunden, oder? Ich weiß nicht.
Sind irgendwelche Menschen, die hier zuhören, normale Kunden? Das ist die Frage.
Ja, das ist die Frage. Wir sind ja in unserer Bubble, ne? Alle ein bisschen nerdig hier. Aber es sind ja auch viele dabei, die wieder normal sind, die haben keine Zeit, sich zu melden. Das kriegen wir ja mit. Schwierig. Aber würde mich tatsächlich mal interessieren. Also ist sowas für euch wirklich relevant oder guckt ihr euch die Bilder sowieso nicht an und im Zweifel lasst ihr euch die Kamera mal irgendwie 2 Wochen zum Testen kommen oder wie macht ihr das? Ich frage mich, ob da so ein Umbruch stattfindet, dass das alles egal ist und dann irgendwann sowieso die KI irgendwelche Bilder generiert, die einfach auch zum Text passen und dann ist schon gut irgendwie.
Cat as a Service kann auch GIFs.
Ein Traum. Das macht diese Webseite zu. Das nimmt kein gutes Ende.
Wir tun es in die Shownotes, wer das mal.
Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Ich habe da kein abschließendes Urteil. Ich hätte schon gerne, dass die Fotos mit der Kamera gemacht sind, die beworben sind. Aber was das wirklich für ein Drama ist, ich habe das noch nicht abschließend für mich beurteilt.
Also auch dazu, solltet ihr da irgendwelche Gedanken dazu haben oder
bitte
so,
meldet euch mal, ja.
happyshooting.de/hi.
Und apropos Kamera, solltet ihr gerade am Überlegen sein, als Nikon-User in eine Z6
wo wir schon von Nikon reden.
eine Z6 zu kaufen, also eine Z6 Mark II zum Beispiel. Vielleicht wartet ihr gerade mal. Das ist gerade jetzt ein äußerst unglücklicher Zeitpunkt dafür. Also wenn ihr sie jetzt nicht dringend braucht, weil sie geschrottet ist und ihr habt nächste Woche ein Shooting oder so. Also wenn es jetzt nicht gerade aktuell sein muss, dann wartet mal, denn die Nikon Z6 Mark III steht gerade vor der Tür. Gerüchtet wird da Juni 2024 und zwar genauer wahrscheinlich schon der 10. bis 12. Juni, also jetzt in den nächsten Tagen, könnte die Z6 Mark III vorgestellt werden. Und dann kann man immer noch in Ruhe entscheiden, was man tun möchte. Ob die Z6 III jetzt genau das ist, worauf man gewartet hat, oder ob man dann eine wahrscheinlich günstiger werdende Mark II abgreifen kann vom Markt.
Restposten.
Genau. Gerüchtelt wird für die Mark III ein besserer elektronischer Sucher mit 5,7 statt 3,7 Millionen Punkten, also höher aufgelöst. Gerüchtelt wird auch, dass der 5-Achsen-Stabilisator besser werden soll. Man munkelt von 7 bis 8 Stufen statt bis 5, wobei wir hatten ja letzte Woche gesagt, da gibt es irgendwo dann auch ein Limit wegen der Erdrotation. Dann ist die Rede von 14 Bildern pro Sekunde mechanisch. Das hat die Mark II meines Wissens auch. Aber 20 Bilder die Sekunde elektrisch. Ich glaube, das hat die Mark II nicht. Da habe ich zumindest nichts dazu gefunden. Und gerüchtelt wird Videomodus 6K. 6K mit 60 Bildern die Sekunde. Das hat die Mark II nicht. Die fängt dann bei 4K an. Ja. Also könnte ein ganz nettes Update werden und wird sehen, was sich da noch so ändert. Wir werden sicherlich berichten, wenn sie draußen ist. Aber jetzt Portemonnaie stillhalten, jetzt vielleicht gerade nicht unbedingt eine Z6 kaufen. Da wird sich auch preislich an den alten sicherlich was ändern.
Ja, ich habe noch eine News. Bin ich vorhin drüber gefallen, das ist klasse. So, wir haben das Thema KI-Bilder auf Social-Media-Plattformen. Mhm. Ja, das ist natürlich für die Menschen, die mit ihren Kameras fotografieren, ein bisschen ärgerlich, wenn da andere dann irgendwie mit Midjourney Bilder machen, die da durchaus mithalten können oder vielleicht sogar besser sind.
Aber ist das schlimm? Verdient man da auf Instagram irgendwas?
Nee, aber das Ding ist, dass Meta dann gesagt hat irgendwann, wir wollen mal die automatisch markieren. Also KI-Bilder,
markieren als KI-Bilder.
Als KI-Bilder markieren. Und
okay.
Das ist jetzt so, dass Meta jetzt also die bearbeiteten Fotos auf Instagram, Facebook und Threads als mit KI erstellt kennzeichnet.
Wenn es glaubt, dass sie mit AI KI erstellt wurden.
Naja, also angekündigt wurde es im April, und zwar für Bilder, Audio und Video. Und die fotografische Community ist ein bisschen sauer, weil es funktioniert halt vorne und hinten nicht. Also es werden Fotografen, die ein bisschen hier Spot-Removal hatten oder sowas, werden gleich als KI markiert. Zumindest zum Teil, ne? Nicht alle natürlich, aber KI so viele, halt, dass man es merkt. Es sind Bilder, die komplett generiert sind von Midjourney, die nicht als KI-Bilder markiert werden.
Ja, okay,
es gibt Photoshop-Funktionen, die das Bild ziemlich bearbeiten können. Also sowas wie kontext-KI-sensitives Einfüllen, Ausfüllen, Vergrößern und so wird teilweise nicht erkannt und so weiter. Stellt sich raus, dass es wohl reicht, die Metadaten zu entfernen und dann wird es auch nicht als KI bezeichnet. Also es scheint tatsächlich.
Also es ist kein KI-Erkennungstool, sondern einfach nur ein Metadaten-Analyse.
Es sieht so aus, als ob das in die Metadaten schaut, und wenn da eben Midjourney drinsteht, dann wird es halt als KI bezeichnet oder so. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber es scheint auf jeden Fall aufs Einfachste zu umgehen. Zu sein. Und das sorgt gerade natürlich für ziemlichen Unmut.
Das ist das, was halt so blöd an dieser Kiste ist. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich sagte, mit Lightroom und seiner Gesichtserkennung oder dann auch noch einer Zuordnung der gleichen Gesichter, die ich einfach nicht nutze, weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass überhaupt alle Gesichter in einem Bild zuverlässig erkannt werden. Das ist dann ja aber nur eine Sache meines Workflows. Wenn du jetzt aber auf so einer Social-Plattform oder überhaupt einer öffentlichen Plattform den Anspruch hast, dass KI-generierte Bilder als solche automatisch markiert werden, dann bist du besser 100% zuverlässig. Weil wenn du das nicht bist, dann hast du plötzlich genau das Gegenteil erreicht. Dann hast du nämlich noch mehr Unsicherheit geschürt.
Das ist ein Vertrauensverlust.
Als vorher da war. Ne? Weil plötzlich wird dann irgendwas getaggt, was aber fotografiert war. Und jetzt bist du als Fotograf plötzlich in der Schuld, in der Bringschuld nachzuweisen, dass das echt ist. Und das ist ja nun mal Quatsch. Ne? Und umgekehrt, wenn dann irgendwelche KI-Bilder als nicht KI getaggt sind, welchen Mehrwert hast du denn dann von dieser Markierung? Also das ist halt Quatsch. Das sollten die irgendwie ganz schnell wieder abstellen, solange sie das nicht wirklich hinkriegen.
Ja, und ich meine, das große Problem dabei ist natürlich auch, dass die bestraft werden, die nicht so technisch fit sind. Also die zum Beispiel, also es werden die verhindert, es werden die am Betrug verhindert, die nicht die Fähigkeiten haben, die Metadaten rauszuwerfen. Und die auch nur ein bisschen technisch das können oder die richtigen Tools haben, die können das halt aufs Einfachste umgehen. Und das macht's problematisch.
Ja, und guck mal, selbst wenn du jetzt
gar nicht... Es hat keine Gleichbehandlung.
Du willst gar nicht betrügen, du lädst da halt ein Foto hoch. Ich meine, natürlich sind Fotos bearbeitet, also lädst du ein bearbeitetes Foto hoch.
Ja,
KI getaggt und dann wirst du plötzlich des Betrugs bezichtigt, obwohl das überhaupt nicht stimmt. So aufgrund von welcher...
Warum? Hast du ein Analogfoto, wo du Flecken rausgestempelt hast und dann sagt das Ding, ja, nee, das ist KI.
Ja, am Arsch.
Obwohl, also es scheint, also da, wenn man das wieder hört, dann scheint da ja so eine Kombination, also vielleicht ist es nicht nur die Metadaten, vielleicht guckt es sich irgendwelche Merkmale an, aber es ist auf jeden Fall nicht zuverlässig und es ist unzuverlässig genug, dass dann schon auch ein paar Leute sehr ungehalten werden.
Ja, vielleicht sind die Flecken ja mit KI weggestempelt worden, weißt du, mit Generative Fill oder so, weiß man es. Das kann sein, dass das im Bild drin steht.
Wenn du Generative Fill machst, um, was weiß ich, Ecken von einem geteilten Bild, also von einem Kachelbild irgendwie voll zu machen oder so.
Ja, vom Panel.
Die werden nicht erkannt.
Ja, nicht, weißt du? Ja, toll.
Ja. Ja. Also es sind KI-Funktionen, große KI-Funktionen, die Content-Aware-Fill machen per KI und so weiter, die nicht erkannt werden. Also,
Ja, was ja auch gut ist, es ist ja immer noch das Foto. Also ist es dann ein KI-Bild, wenn du die Kanten aufgerechnet hast?
Dann bist du wieder in der Diskussion, wie weit, ab welchem Punkt, also wie viel Prozent der Pixel müssen aus einer KI kommen, dass man das Bild als KI generiert bezeichnet. Und im Zweifel ist das wichtigste Teil ein kleiner Teil vom Bild, aber das ist generiert und plötzlich ist das kein KI-Bild mehr. Also du kannst diese Unterscheidung kannst du auf logische Weise nicht machen.
Das Nein. geht einfach nicht. Und guck dir die ganzen Photoshop-KünstlerInnen an, die fantastische Illustrationen machen, indem sie halt mehrere Bilder miteinander kombinieren und verfremden und so weiter. Wenn das dann als KI markiert wird, immer ist es auch ein Schlag ins Gesicht für das Kunstwerk. Also, ich weiß nicht. Also, das sollte man weglassen, weil ich glaube nicht, dass du das zuverlässig getaggt bekommst.
Das natürlich nicht. Das kann nicht funktionieren.
Stimmt. Genau. Alex schreibt ja auch gerade das Beispiel. Das hatten wir hier auch im Podcast, wo halt aus dem Fotowettbewerb ein Foto zurückgewiesen wurde, weil es angeblich KI gewesen sei. Das wurde allerdings von Menschen beurteilt, ne, dass das KI sein sollte. War es aber nicht. Ist halt ein Foto gewesen. Ja. Und Chris, was du gesagt hattest, war es letzte Woche oder vorletzte Woche, wo wir sagten, naja, KI kann ja auch eine Inspiration sein für Leute, dann vielleicht einen fotografischen Stil zu entwickeln, der dem der KI nachahmt, dass du sagst, ich fotografiere jetzt, wie Midjourney rechnen würde oder sowas und ich versuche jetzt das Licht so aufzubauen im Studio, dass es so aussieht. Ja, und dann wirst du plötzlich als KI getaggt oder so. Dabei hast du da echt einen Kunst geschaffen. Ne?
Ja, das ist das gleiche Problem wie Satireerkennung oder so. Es ist,
ja. Hast du auch mitgekriegt, ne, dass Google da irgendwie Satire-Seiten ihre Antworten
das auch.
Mit, also
ja, jeden Tag solltest du ein Steinchen essen, sagt Google.
Ja. Und Kleber auf die Pizza, damit der Käse nicht runterrutscht.
Richtig. Machst du das nicht so? Aber nur ungiftigen
Kleber. Nur, ja, immerhin. Immerhin.
Ja, Google ist im Panikmodus. Die versuchen gerade alles, um nicht irrelevant zu werden. Versuch mal das nächste Mal nicht in Google zu suchen, sondern in perplexity.ai.
Perplexity, okay.
Perplexity.ai. Nur mal so. Brauchst auch keinen Bezahl-Account, kannst einen Gratis-Account machen.
Sei an dieser Stelle weitergegeben, was auch immer Perplexity ist.
Ich bin ja
perplex.
Nur so, also ich sag mal, ich sage auf den Kopf zu, dass Google gerade Angst hat.
Okay.
Und die versuchen gerade sehr viel und da wird man halt, wenn man Angst hat, dann wird man halt ein bisschen.
Du meinst, die schreien jetzt, laufen so Hände wedelnd schreiend durch die Gegend, leicht panisch. Ja. Mit Spaghetti um sich und gucken, ob irgendwas an der Wand kleben bleibt.
Das ist dieses brennende Gebäude mit dem This is fine.
This is fine. Weißt du? Ja, das ist auch ein Meme.
Aber eben nicht This is fine, sondern dieses SpongeBob-GIF mit dem und immer so von rechts nach links rennen mit fuchtelnden Armen und so. Ist das da, glaube ich, gerade.
Ja, schwierig.
Na gut.
Wir waren
die Kameras werden teurer.
Ja, wir waren vorhin bei Sigma, die da ein etwas nischiges Objektiv vorgestellt haben. Und Sigma hat eine interessante Aussage gemacht in einem Interview. Nämlich haben sie sich besorgt darüber geäußert, über die steigenden Preise am Kameramarkt. Und das fand ich mal eine spannende Aussage, weil am Ende ja auch ein Sigma von so etwas ja durchaus profitieren könnte. Aber sie haben das erstmal mit Besorgnis zur Kenntnis genommen, weil sie sagen, das ist ja auch ganz schön, dass die Kundinnen immer noch bereit sind, so viel Geld für ihr Hobby oder eben für das Handwerk auszugeben. Aber wie lange noch? Und es gäbe halt immer mehr Kameras mit natürlich immer mehr tollen und ausgefeilten Funktionen und so weiter. Aber sie sagen, kaum jemand braucht das halt noch, muss es aber bezahlen. Und viel wichtiger aus ihrer Sicht wäre halt eine intuitive Bedienung, also Menüstruktur und eben auch die Bedienelemente und die Kompaktheit. Das sei halt den Kunden wichtiger als immer neue, moderne Features da drin, die dann halt teuer sind. Und Sigma möchte halt weiterhin versuchen, da Objektive zu bauen, für verschiedene Systeme natürlich. Und sie schreiben, Zitat, sie wollen versuchen, den Verkaufspreis angemessen zu halten und wollen auch weiterhin Produkte für Nischen anbieten. Also APS-C ist jetzt nicht abgeschrieben. Das weiß jetzt nicht, ob man APS-C als Nische betrachten sollte, aber Micro Four Thirds und Ähnliches ist wahrscheinlich weiterhin irgendwo auf dem Schirm bei denen. Und habe ich das so gelesen und habe so gedacht, das ist ja interessant, dass Sigma, die ja auch selbst Kameras zumindest gebaut haben, weiß jetzt gerade gar nicht, ob es da was Aktuelles gibt von denen. Also Wechselobjektiv von Sigma, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Aber sie sind ja selbst in dem Markt unterwegs und dass sie sich besorgt über die steigenden Preise äußern, finde ich erstmal nett, so für mich als Kunden, weil ich finde das auch nicht so schön, dass die Kameras, die für mich interessant sind, also von der Klasse her, in der sie sind, immer teurer werden. Ist sehr schade. Aber ich mag auch, habe ich mir gedacht, viele von diesen neuen Funktionen. Jetzt weiß ich nicht, ob das damit gemeint ist. Also zum Beispiel dieser In-Body-Stabilisierer, also der bewegte Sensor, den liebe ich einfach. Ich habe ihn halt bei der Olympus kennengelernt und ich will eigentlich keine Kamera mehr ohne haben. Ich finde das wirklich richtig gut. Das hilft mir. Oder auch spiegellose Kameras, aber dann eben auch mit einem guten Sucher. Also ein guter, hochauflösender, scharfer und schneller und heller Sucher. So, der vielleicht auch clever genug ist, mich nicht einfach anzustrahlen, wenn es draußen dunkel ist und so. Das finde ich schon wirklich gut. Oder schnelle Serienfotos zu machen. Das hilft mir in manchen Momenten. Oder ein gutes Autofokussystem mit einem guten Tracking, dass das Motiv wirklich hält, auch wenn mal irgendein störendes Element dazwischen kommt oder so. Das hilft mir wirklich bei meinem Hobby und auch bei meiner Arbeit. Das finde ich schon gut. Das bezahlt man natürlich auch. Je besser das wird, das muss ja alles irgendwie gebaut und programmiert werden. Und ja. Und bei Objektiven, wir hatten es ja lichtstarke Objektive, lichtstarke Zooms. Früher hatte ich viel Festbrennweiten, habe viel Objektive gewechselt, weil Zoom war schon gut, war ein guter Allrounder, man konnte viel damit machen. Aber sie waren schon Kompromisse. Sie hatten oft irgendwo so ihren Sweet Spot und darüber und darunter gab es doch starke Verzerrung, chromatische Aberration, es war nicht so richtig scharf oder sie kamen mit Gegenlicht nicht so gut klar und so. Und jetzt habe ich eigentlich hauptsächlich eins von zwei Zooms drauf. Entweder was Weitwinkliges bis in den Porträtbereich oder was vom Porträt bis in den Telebereich. Meistens das vom Porträt bis in den Telebereich. Und die sind natürlich teurer als die Objektive früher, aber sie sind wirklich merklich besser, also deutlich besser. Was ich natürlich nicht unbedingt brauche, was mich aber natürlich als Nerd freuen würde, wenn dann so hohe Auflösung bis 60 Megapixel, hatte ich ja mal gesagt, so ein 60 Megapixel Sensor mit so einer variablen RAW-Auflösung, wie Leica das macht, das fände ich einfach sehr geil. Das hätte ich auch gerne in der Canon. Weiß halt nicht, wie viel Geld ich dafür bereit wäre zu bezahlen, weil wirklich brauchen tue ich es nicht. und diverse Stellschrauben, um das Autofokussystem fein zu konfigurieren und noch irgendwelche Fokuspunktwahlen mit, ich weiß nicht, wie viel hunderten Fokuspunkten, die ich dann wie wild gruppieren kann, so wie ich das brauche. Das brauche ich alles nicht. Ich habe entweder das Tracking oder ich wähle diesen einen Punkt, weißt du?
Okay, du hast jetzt natürlich, so wie jeder, der sowas professionell oder ernsthaft verwenden möchte, hast du natürlich Anforderungen und die sind natürlich nicht bei allen gleich. Das heißt, du musst als Kamerahersteller Klar. schon auch eine gewisse Breite abbilden, sonst hast du halt deine Zielgruppen nicht. Und dann kann ich mir sehr gut diesen Kampf vorstellen zwischen Product Management und Marketing, wo dann halt die Marketing, die wollen halt auch noch sexy Features haben, damit sie das Ding besser verkaufen können. Die müssen was Neues verkaufen. Die müssen was Neues verkaufen, die müssen was Besseres verkaufen. Das muss halt irgendwie, muss das halt in der Werbung fetzen. Das heißt, da müssen mehr Megapixel, wo vielleicht viele von den Entwicklern sagen, oh, die 50 reichen doch. Brauchen wir wirklich 60? Mhm. Ja, vielleicht sehe ich das auch viel zu einfach und viel zu schwarz-weiß, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da viele Kräfte in so einer Firma dran zuppeln und was die halt nicht können. Und das ist ein großes Problem. Das sind halt letztendlich Kamerahersteller. Und wenn du dir mal die Angreifer anguckst, Apple, Android, dann hast du halt dann hast du halt Firmen, also vor allem Apple zum Beispiel, da hast du eine Firma, die wirbt nicht mit Technik, mit Megapixeln, mit sonst was. Die wirbt mit Features, die wirbt mit, was du damit tun kannst. Mhm. Die sind sowas von 100% Endkunden fixiert, also auf deine, was du Kreatives, Tolles damit machen kannst. Und bei den Kameraherstellern, die müssen aber auch ein bisschen die Nerds bedienen, weil du hast halt im Kamerabereich hast du halt beides, ne? Du hast halt die Künstlerinnen und Künstler und du hast die Nerds, die halt die Technik wollen und die darauf abgehen. Und also die sitzen an einem Boot, was ziemlich wackelt und sind da einfach nicht ganz so. Ja, nicht, die haben es nicht so leicht wie die anderen. Das ist das Problem, wenn du schon 100 Jahre den Scheiß gemacht hast.
Ja, ich sehe es ja auch so, dass man was Neues verkaufen muss. Also das sehe ich ja auch in der Firma, wo ich arbeite. Da musst du auch immer mal wieder was Neues liefern, damit du eben auch Neukunden gewinnst und damit die Bestehenden einen Anreiz haben, was zu kaufen. Was ich mich halt frage ist, warum muss es dann so viel teurer werden? Also kann man dann nicht sagen, okay, dann kommt jetzt ein neues Feature rein und die neue Kamera kostet dann, ich sage jetzt mal, so viel wie die alte, als sie neu war. So, dann ist es halt der gleiche Preis, aber du verkaufst dann halt wieder eine neue Kamera. Muss denn das immer alles immer teurer werden? Also jetzt mal inflationsbereinigt? Weiß ich nicht.
Also ich würde selbst wenn so eine etablierte Firma den heißen Scheiß hätte, der wirklich auch so endkundenfokussiert wäre, dann könnten sie das nicht mit dem bestehenden Kundenstamm umsetzen. Das würde nicht ankommen. Also alles, was die da tun können, ist irgendwie eine neue Firma ausgliedern, die das oder eine komplett neue Marke irgendwie macht. Aber das ist ein riesen Aufwand, den du auch erstmal wuppen musst. Und wenn du da nicht die richtigen Leute hast und den richtigen Mindset an Bord hast, dann ist das nicht leicht.
Ja, und ist wahrscheinlich dann trotzdem auch dieses Spannungsfeld, dass man es wahrscheinlich gar nicht zum gleichen Preis machen kann, weil wenn du dann, einen größeren Sensor machst, dann hast du höheren Ausfall, dann wird es halt einfach teurer. Es ist wahrscheinlich einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass die Technik so viel weitergeht und so viel billiger wird, dass man das Gleiche, dass man mehr zum gleichen Preis einbauen kann, sondern es ist einfach nur, dass das mehr plötzlich überhaupt technisch möglich wird, aber eben faktisch tatsächlich teurer ist. Es wird wahrscheinlich einfach wirklich so sein. Naja, es ist schon ein bisschen schade, deswegen bin ich ja auch ein Stückchen weit froh, dass Hersteller durchaus noch Kameras bauen, dann eben mit überschaubarem Umfang. Also zum Beispiel die R6 habe ich ja bewusst vor der R5 gewählt, obwohl sie nur 20 Megapixel hat, weil ich gesagt habe, das reicht mir und ich muss preislich sehen, wo ich bleibe. Ja. Das sind halt so Sachen, ich würde mich freuen über mehr Pixel, natürlich, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sofort bereit wäre, viel Geld dafür ausgeben zu wollen, zu müssen. Was ich noch spannend fand, ist, Sigma sagt, Kompaktheit findet oder glauben Sie, dass es den Kundinnen besser steht als jetzt mehr Features? Das höre ich auch oft und ja, ich finde das Micro Four Thirds zum Beispiel auch gut, weil es so kompakt ist. Aber zum Beispiel jetzt im Vollformatbereich, die R6, die ich hier habe, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn die in dem alten R5-Gehäuse stecken würde. Weil ich kann dieses alte R5-Gehäuse einfach besser, länger, entspannter halten als das R6-Gehäuse, was deutlich kompakter ist. Also Kompaktheit ist auch nicht immer gut. Da würde ich mir eigentlich tatsächlich eher den gegenteiligen Trend wünschen, dass die Kamerahersteller mal wieder auf den Trichter kommen und sagen, okay, pass auf, wenn das jetzt ein Business-Werkzeug ist, wo die Leute irgendwie einen ganzen Tag mit auf dem Event fotografieren wollen, die müssen das auch mal einen ganzen Tag in der Hand halten können, ohne irgendwie einen Krampf in die Finger zu kriegen. Und nicht alle Hände sind japanische Hände. Also, und ich habe schon keine Pranken.
Ja? Du hast als Hersteller immer Zielkonflikte. Du hast unglaublich viele Sachen, die du in irgendeiner Form unter einen Hut bringen musst und oder wo du dich entscheiden musst, das will ich tun, das will ich tun. Und du musst dich viel öfter entscheiden, 5D, das will ich nicht David. Tun.
Genau, 5D-Gehäuse meinte ich.
Mhm. Du musst dich viel öfter entscheiden, was will ich nicht tun. Das ist ein schwieriges Ding.
Ja, wahrscheinlich ist das R6 und R5-Gehäuse ja so kompakt, weil Kundinnen geschrien haben, haben gesagt, macht was Kompaktes, was weniger Platz in der Tasche wegnimmt, keine Ahnung. Die werden das ja nicht machen, weil sie es können, sondern weil Leute es verlangen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber sollte jemand irgendwie da arbeiten, legt mal einen Zettel irgendwo bei eurem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten auf den Tisch. Ich mag auch großes Gehäuse gut anfassen. Naja. Ich habe mir zum Beispiel für die R6 mal so einen Holzgriff bestellt. Ich kann den mal zeigen irgendwie. Vielleicht nächstes, übernächstes Mal. Ich muss ihn nochmal raussuchen. Ich weiß gerade nicht, wo er liegt. Zum Dranschrauben, so einen Holzgriff, um den Griff größer zu machen, in der Hoffnung, dass ich es dann besser halten kann. Aber es passt von den Dimensionen auch nicht so richtig zu meiner Hand. Ist nicht leicht, ein gutes Gehäuse zu bauen.
Tja.
Schwierig.
Lass uns über den Weltraum reden. Ich mag ja diesen Jingle. Ich glaube aber, im Weltall halt das nicht so.
Hat noch keiner lang genug gewartet, vielleicht.
Achso, meinst du, das muss ja auch irgendwo dagegen bauen und wieder zurückkommen.
Natürlich.
Dieser Schall.
Ja.
Das James Webb Teleskop hat wieder mal Furore gemacht. Und
James Webb.
Wir haben hier ein Beispiel, wie diese doch extrem fortschrittliche Bildgebungstechnologie in der Astronomie genutzt wird, um sehr bahnbrechende Dinge zu machen. Das James Webb Teleskop hat eine Galaxie fotografiert.
Ja.
Na, die Jades,
oder das Jades, passiert ab und zu mal. Mhm.
Jades, also geht auch toll von der Zunge. Jades-GS-Z14-0. Und Jades steht wieder, oder Jades steht wieder, ich liebe gesteckte Akronyme, also Akronyme, die geschachtelt sind. Jades steht für JWST Advanced Deep Extra Galactic Survey. Das ist also ein Programm, wo die so tief wie möglich in das Universum reingucken.
Das ist ja das, wofür sie James Webb auch gebaut haben, damit sie auch das unter mit der Rotverschiebung hinkriegen und so.
Und um Exoplaneten zu finden und so weiter. Mhm. Ja, und das James Webb Teleskop hat eine, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die weitest entfernte Galaxie ist, auf jeden Fall ist die super, super weit weg. Die ist also, und weit heißt ja im Weltall alt.
Ja, weil das wir gucken immer in die Flagge.
Braucht. Mhm. Die ist so alt, dass die nur 300 Millionen Jahre nach dem Urknall schon existierte. Und das ist wirklich eine ganz, ganz frühe, vielleicht sogar die früheste, die man jetzt entdeckt hat. Das Ding ist riesengroß. Das ist 1600 Lichtjahre im Durchmesser.
Ordentlich.
Mhm. Also, ja, genau.
Also war sie damals.
Das, was man da sieht,
heute aussieht, ja. Wissen wir nicht.
Ja. Nee, weiß man nicht. Kann man wahrscheinlich irgendwie extrapolieren, aber egal. Naja, und das Interessante ist, dass diese Entdeckung also die ist deshalb bedeutend, weil sie nicht mit den theoretischen Modellen und den Simulationen übereinstimmt, die früher, die man dachte, dass solche frühen Galaxien haben müssten. Die ist nämlich deutlich heller und größer, als das eigentlich sein dürfte. Und jetzt muss man die Bücher neu schreiben. Und das James Webb hat das möglich gemacht.
Wahnsinn.
Ja, so, wir gucken mal. Oh, guck mal, was ist das denn? Wie? Was? Wie weit ist das weg? Upsi! Und tja, da muss man jetzt einfach mal wieder neu nachdenken.
Die Theorie,
je besser man hinguckt, desto mehr weiß man. Interessant, oder?
Mhm. Ja, es ist ganz erstaunlich. Ja, manchmal hilft gucken. Würde zum Beispiel auch helfen, um sich seine Stoßfänger nicht kaputt zu machen. Da würde auch genau hingucken, würde schon helfen.
Oder man hört auf das Gepiepe vom Auto.
Da hat nichts gepiept. Ich hatte gerade umgestellt auf visuell. War keine so gute Idee.
Dabei hast du doch noch die Ultraschall.
Ja, natürlich, drin, aber ne? Ich wollte ja mal gucken, wie es ist. Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände.
Zweites Space-Thema, wo wir gerade dabei sind. Es gibt das LBT, das Large Binocular Telescope in Arizona.
Binocular heißt ja schon mal zwei Augen gucken.
Ja, also wer das Video sieht, sieht das auch. Da sind also zwei Spiegel nebeneinander. Das guckt quasi Stereo. Und das ist ein erdbasiertes Instrument, also das steht da auf der Erde, auf der Erdoberfläche, und die haben ja immer so ein bisschen Probleme, durch die Atmosphäre zu gucken, weil was macht die Atmosphäre? Die flimmert
halt. Ja, die bewegt sich halt, genau, bricht das Licht. Mhm.
Genau. Dieses Teleskop hat jetzt mit einem neuen Instrument, dem sogenannten SharkWiz, Instrument, frag mich nicht genau, wofür die Abkürzung steht, also wie HIVIS, haben die Bilder vom Jupitermond Io gemacht.
Io.
Mit einer Auflösung, die so gut ist wie die Bilder, die von den Raumsonden, die um den Jupiter geflogen sind, gemacht wurden, mit einer Auflösung von 50 Meilen pro Pixel. Das ist sehr gut.
What? Auf
die Entfernung.
Von der Erde aus.
Von der Erde aus.
Der also Jupiter noch so ein Beispiel. Ist
richtig weit weg.
Da reden wir von Milliarden Kilometern.
Also das ist eine Auflösung. Ich habe es irgendwo, hieß es, das sei so ungefähr, als ob man auf 100 Meilen ein 10-Cent-Stück irgendwie fotografieren würde oder so. Also
nicht. Nicht nachvollziehbar eigentlich.
Also die und was da natürlich der Hammer ist, ist, die müssen natürlich die Atmosphäre kompensieren. Da haben die da so eine Stabilisierung eingebaut, das nennen die Wavefront Sensing, und don't ask me, wie es funktioniert. Das Instrument wurde von irgendeinem italienischen Nationalinstitut für Astrophysik entwickelt. Und
einige machen das ja, dass sie einen künstlichen Stern projizieren.
Ja, aber du musst
Laser
ja trotzdem
und das dann ausgleichen.
Du musst ja irgendwie dieses Instrument dann trotzdem bewegen, ob da jetzt der Spiegel hinten verformt wird.
Das machen einige
Instrumente, ja, und genau, so.
Mit beweglichen, also mit beweglichen Spiegelelementen, dass sie den verformen dann in Echtzeit.
Da bin ich mir aber nicht sicher, weil ich hab dann mal so eine Präsi gefunden hier. Also das ist jetzt sehr, sehr technisch alles. Aber ich scroll mal so ein bisschen, da sieht man dann nämlich dieses Instrument. So sieht das aus von ihnen. Und ich habe das Gefühl, dass das in diesem Instrument gemacht wird. Also Strahlengang, der wird da mehrfach gesplittet und wieder zusammengebaut und irgendwie werden da verschiedene Frequenzen rausgefiltert und wieder reingegeben.
Und am Ende ist irgend so ein Google-KI-Algorithmus, der sagt, ach, das ist in Richtung IO und blendet ein Archivbild ein.
Genau, das ist wie diese Mondfotos. Ja.
Und alle sind beeindruckt. Nee, aber das ist wirklich beeindruckend, weil mit der Sonne
also ohne
vor Ort,
das
ist ja schon eine Herausforderung, wenn du das plötzlich erdbasiert beobachten kannst, wow.
Also ohne das jetzt wirklich erklären zu können, ich bin nicht so blöd dafür, aber vielleicht kann uns ja mal jemand was dazu erzählen, wie die das machen und
es
wie die das schaffen, so viel Atmosphäre da zu kompensieren.
Und es ist ein irres Tele, ne? Also der Blickwinkel, der ist ja auch, also
musst du auch suchen dann. Diese Spiegel haben einen Durchmesser von 8,23 Meter und da werden irgendwie drei spektrale Bilder, Infrarot, Rot und Gelb, kombiniert, um irgendwas hervorzuheben. Mhm. Und dann ist da noch ein ultrarauscharmer Sensor da hinten dran, damit man das irgendwie, also die reden auch von Fast Imaging, also vermutlich wird das auch über kurze Belichtungszeiten noch
Das wird gesteckt. Ein Stück
weit geschafft und
ja, ja,
so.
Das
und
dann
wird
gesteckt.
Also keine Ahnung. Es ist nur eine Vermutung. Ich wie gesagt, ich bin da nicht gut genug dafür. Aber alle Achtung. Alle
Respekt,
Achtung.
Das ja.
ist, ja, Respekt, genau.
Also was so mit dieser Form der Fotografie, mit den Teleskopen so möglich ist, das ist schon tatsächlich beeindruckend.
Das ist es. Ja. Jetzt noch was, wir sind weg vom Space. Space war. Space ist rum. Und zwar, Moment, ich muss das hier mal kurz öffnen. Bin ich auch vor ein paar Tagen mal wieder so ein bisschen aus allen Wolken gefallen. Du kennst dieses Desktop-Bild von Windows 10.
Ah, du zeigst gerade dieses räumlich stehende Fenster, was so quasi scheinbar im Nichts steht, wo so blau-volumetrisches Licht
rauskommt
von rechts
und so.
Nach links durchs Fenster strahlt.
Richtig, das, ja. Das war ja. zumindest eins der Desktop-Bilder, die da dabei waren. Ich weiß nicht, ob es der Default war, ich nutze ja kein Windows, aber das kennt man, das hat man schon gesehen.
Ja, sieht und ganz nett aus.
Richtig, ich habe vor ein paar Tagen herausgefunden, dass das ein Foto ist.
Ist tatsächlich ein Foto.
Es ist nicht ein Foto.
Keine Grafik, okay.
Das ist keine Grafik, keine computergerenderte Geschichte, sondern
erzähl mir.
Das ist ein Foto und dann habe ich das Video dazu gefunden. Also es gibt
dieses Windows war es 95 Bild, hier diese Wiese, das ist ja auch ein Foto gewesen.
Das ist ein Foto, das ist aus Kalifornien, bin ich auch schon dran vorbeigefahren. Aber ja, die haben da ein Studio aufgebaut und haben da im Prinzip dann in diesem Studio so ein Fenster hingebaut und haben da Nebel in das Studio gepackt und haben da Sachen reinprojiziert auf dieses Fenster und mit Lasern und so weiter. Und wenn man also sich das Bild anschaut, nicht das hier, dann sind also diese Kanten, die hier so leuchten, die da so verlängert leuchten, das sind dann auch irgendwie Laser Geschichten.
Also und wirklich das Licht dahin konstruiert, bis
das
in
Look
hatten,
das Ding-Bild ist konstruiert, aber auch gespielt und probiert und was
Ach,
funktioniert.
Jochen,
was funktioniert
natürlich, Windows XP so. Ist die Wiese.
Wiese war XP,
Spart genau. Spart euch die Zuschriften, es ist Windows XP gewesen.
Und das die gibt es tatsächlich, aber so grün und saftig, wie die da war, habe ich die noch nie gesehen.
Ja, das ist natürlich, dann haben sie da richtig Aufwand betrieben. Das erinnert so ein bisschen an dieses Werbematerial, was Apple ja gerne macht, wo du auch denkst, das ist doch CGI oder so. Und dann ist es tatsächlich gefilmt oder fotografiert, ja. So Flammenanimationen, die auf der Apple Watch laufen und solche Späße.
Siehst ja, also wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Special Effects beschäftigt, dann kriegt man auch mit, wie viele Sachen dann doch tatsächlich praktische Effekte sind, weil die halt auch echter wirken. Ne? Da ist es.
Na, ist schon beeindruckend.
Was? Echt jetzt? Da bin ich auf die Suche gegangen, habe das Video gefunden und wir verlinken.
Also bei dem Bild hätte ich auch gedacht, das ist Photoshop. Das ist halt eine Grafik. Na cool. Da sind wir wieder mit der automatischen Verschlagwortung. Ist es jetzt KI oder ist es ein Foto?
Also ich als Mensch hätte gedacht, das ist generiert auf
irgendeine. Ja, ich hätte auch gesagt, gezeichnet. Grafikkünstler sind Farbverläufe geschickt aneinandergereiht und dann sieht das so aus. Cool. Sehr cool.
Genau, Bernd schreibt noch, und wie viele Effekte als praktisch verkauft werden, weil CGI gerade verpönt ist. Das hatten wir ja auch schon. Also es gibt ja tatsächlich, mittlerweile sind die Studios, die Hollywood-Studios ja, die haben ja alle irgendwie Angst davor, dass die Leute glauben, es sei alles nur Fake und behaupten dann teilweise Sachen, die einfach nicht stimmen. Ja, wir nutzen keinen CGI, wir machen das alles mit.
Ja, oder sie sagen schon, ist alles echt. Naja, gut, also der Hintergrund, die Verlängerung, das ist dann schon gerechnet. Aber hier vorne ist schon alles echt gedreht. Ja, ja.
Und ist es halt dann trotzdem nicht unbedingt.
Naja, gut, der Hocker ist jetzt auch ausgetauscht worden und die Tram kam auch nicht da vorbei. Aber sonst ist schon alles.
Aber sonst ist schon alles echt.
Alles echt.
So.
So. Aber apropos alles echt, du hast ein Video aufgetan, ein sehr altes Video, was eigentlich sehr high-techy ist.
Also das ist jetzt ein Blick zurück in das Jahr 1970. Und das ist ein BBC-Beitrag. Und das fängt erstmal an mit so einem Zaun, an dem irgendwelche Bilder verkauft werden, so ausgestellt und verkauft werden. Und das sind so pixelige Porträts, ne? So ein bisschen ja, simplifiziert, wie sagen wir, posterized nennt man das, diesen Effekt im Prinzip. Also in wenige Graustufen aufgeteilt und dann.
Das war der erste Effekt, den ich damals mit Photoshop ausprobiert habe.
Richtig. Und die gucken jetzt mal den Typen an, der das gebastelt hat. Und
was heißt gebastelt?
Der hat ein Gerät gebastelt, was das macht.
Also es ist nicht gemalt.
Ist nicht gemalt? Doch, es ist gemalt. Pass auf. Also, was hat er da? Der hat da eine wilde, ich muss an Jochen denken, so ein bisschen. Der hat da eine wilde Anlage, die erstmal ein Dia über einen Spiegel in eine Röhre zu einem Sensor projiziert.
Okay.
Der dann quasi das Bild damit, ja, mit der Fotodiode im Prinzip abtastet. Also da fährt so
ein Das habe ich mal mit einem quasi. Drucker versucht, ja, mit einer Fotodiode auf dem Drucker, die über das A4-Bild huscht und dann in dem dunklen Raum mit einer Beleuchtung von der Diode aus dann die Helligkeitsstufen ab. Also ich wollte einen Scanner bauen
mit dem genau. Drucker.
So, das hat dann, nur so dann leidlich funktioniert.
Wollte dieser Mensch das aber natürlich auch irgendwie drucken, ne? Und dann hat er erstmal ja mit Farben experimentiert und hat lange rumgetestet, bis er die richtige Konsistenz hatte und seine Teufelsmaschine, also ist im Prinzip ist es ein ja, auf dem Schlitten parallel fahrender Scanner, Plotter, daneben die Elektronik. Das ist kein Computer, das ist
alles analoge analog.
Elektronik.
Ja.
Und dann geht da ein Pinselchen hin und das malt dann parallel zum Scannen, malt das dann Stück für Stück erst eine Farbe des Bildes und wenn es fertig ist, dann kommt die nächste Farbe rein und dann kommt der nächste Durchgang.
Sprich, tatsächlich analog wird mit einer Fotodiode quasi. Dann quasi ein Widerstand ermittelt anhand der Helligkeit eines bestimmten Bildbereiches und richtig. Parallel dazu fährt eben ein Plotter eben X- und Y-Achse ab und bewegt eben auch wieder durch das elektrische Signal gesteuerten Pinsel rauf und runter, um halt Farbtupfer und Linien zu setzen. Das ist geil, das ist so geil. Ja. 1970.
Das ist eine Verfremdung. Das ist, also wie gesagt,
ich habe das versucht, in den 80ern zu bauen mit dem Drucker und bin gescheitert. Da kann man mal
genau,
wieder sehen.
Jochen sagt, das erinnert an einen Kaffeedrucker. Genau, Ted Kinsman am Rochester Institute for Technology, der hat den Kaffeedrucker gebaut. Den habe ich in Aktion gesehen, den Kaffeedrucker, live.
Ja. Man Bilder auf den Kaffeeschaum druckt oder was?
Nee, der druckt mit Kaffee.
Der druckt mit Kaffee, ja, okay.
Natürlich, ja. Kaffee ist Farbe, ne? Schön. Ja, der Typ dann in London, der hat dann also, oder in UK, guck mal diese Maschine da hinten an, Platinendrähte, Widerstände, Transistoren, was weiß ich alles.
Ja, was man halt 1970 so hatte, ich meine.
Ja, natürlich. Und der hat dann, also für ein Bild braucht er dann irgendwie viele Stunden, weil der jeder klar. Durchgang natürlich ewig dauert und drei Farben oder so. Ja. Und das Ganze im Wohnzimmer mit den Holzschränkchen, das ist schon echt geil. Das ist schon echt abgefahren. Also zum Thema Fotografie und Projekte, das ist quasi ein Visionär.
Ne?
Das
absolut.
Ist ein Visionär, der wahrscheinlich, ich vermute halt wirklich, das Ganze von der Technik aus gesagt hat, oh, ich muss das versuchen und probiere das mal, ob ich das in irgendeiner Form von dem Dia auf das gemalte Bild übertragen kann.
Klar.
Das ist eine technische Herausforderung, die am Ende dann halt auch künstlerisch interessante Dinge rausbringt, so wie dieser Kaffeedrucker in Rochester.
Ja, ich glaube, jetzt als reiner Maler, Zeichner oder sowas baust du sowas nicht. Also da wirst du schon recht haben. Das wird eher aus der technischen Ingenieursseite gekommen sein.
Davon gehe ich jetzt mal aus.
Oder halt einfach generell ein kreativer Typ. Also ich sag mal, mein Vater hat zum Beispiel damals auch, sage ich immer wieder gerne, habe ich bestimmt hier schon mal erzählt, der hat sich so alte Zeichnungen genommen, so grafische Zeichnungen, wie so vom Kupferstich oder so, von alten Flugzeugen. So von den ersten Flugmaschinen oder ein Doppeldecker oder ein Trippeldecker, was es dann eben so gab, die so mit ganz viel Seilen noch abgespannt waren und sowas. Das hat er sich genommen, so ein Bild, und hat das dann quasi in der Werkstatt dreidimensional in einen Rahmen aufgebaut und hat dann eben so Zahnräder benutzt und Unterlegscheiben und kleine Stahlseilchen und hat das quasi ja,
ein Künstler.
2D, 3D quasi nachgebaut, so als 3D-Bild und das in so einen tiefen Rahmen gepackt und dann eben an die Wand gehangen. War auch so ein Bastelprojekt. Ne? Also da ist er halt, er ist halt auch Autobastler gewesen, aber eben auch zeichnerisch, künstlerisch begabt. Und wahrscheinlich ist das hier bei dem Typen auch so eine Kombination, so technisch begeistert, aber kreativ veranlagt und dann kommt sowas dabei raus. Das ist schon, also was ja. Menschen machen, das, ich finde das beeindruckend. Und 1970, da ist er, also da muss er auf so eine Idee ja auch erstmal kommen und die dann auch noch umsetzen wollen.
Ja, und Jochen sagt, die komplette Steuerung, die könnte man heute durch einen einzigen Arduino ersetzen. Natürlich könnte man.
Ja, und das. Mehr.
Und wir könnte wahrscheinlich das Ganze noch schneller und besser machen. Wie die Technik manchmal dann doch auch zu kreativen Ergebnissen führt, das habe ich zum Beispiel bei meinem Onkel gesehen, der mir auch relativ früh schon die Fotografie nahegebracht hat. Also der war der Fotograf in der Familie, der hat ist sehr von der technischen Seite angegangen, von dem habe ich damals immer stapelweise die Fotomagazine bekommen. Und der hat damals irgendwie bei einem Hersteller von Küchengeräten gearbeitet, und die haben auch Toaster gemacht und er hatte zu Hause so ein Zeichenbrett und hat dann so geometrisch, wir reden von den 1970er Jahren, also die Designs in den 70ern, die waren eh speziell, und er hat dann mit irgendwelchen Zirkeln und Halb- und Kreis- und Kurvenlinealen und sonstigen Dingen hat er da so grafische Muster entworfen auf einem Zeichenbrett, und die wurden dann dort zu Designs für die Toaster, für die Seiten, also so eine emaillierte Seitenplatte von so orange, in orange-brauntönen, so
natürlich,
70er Jahre typisch. Und das, ja, also ich erinnere mich dran, meine ganze Kindheit über hatten wir immer irgendwie komische Muster von Toastern, weil die mussten dann auch mal irgendwie getestet werden, und dann hat er mal wieder einen Toaster vorbeigebracht. Der kam sehr von der Technik, also wirklich.
Ja.
Hat aber dann zu sehr ansehnlichen Dingen geführt, klar.
Ja, ich habe damals versucht, fotografisch Muster zu erzeugen, indem ich mein Zimmer abgedunkelt hatte. Und von der Zimmerdecke habe ich an einem dünnen Draht eine kleine Leuchte, eine kleine Glühbirne, weiß nicht, wie viel Volt die hatte, 4,5 Volt oder was man da so angeschlossen hat. Dann habe ich die Kamera unten hingelegt, nach oben an die Zimmerdecke gucken lassen, und dann habe ich das Ding angestupst oder in Rotation versetzt oder, ne? Und dann halt geguckt über Langzeitbelichtung, welche Formen ergeben sich da draus. Mhm. Das meiste war sehr chaotisch, aber manches sah tatsächlich sehr, sehr interessant aus.
Ja, oder ein anderes Projekt, was
alte Männer erzählen vom Krieg.
Was ich mit einem Freund damals gemacht habe, waren wir hatten irgendwann mal das komplette Taschengeld in einen Bausatz für einen roten Laser gesteckt. Also mit Röhre, so mit 5 Minuten Aufheizzeit und so. Und das haben wir dann über mehrere Spiegel mit Motoren dann quasi zu irgendwelchen Mustern an die Wand geworfen und so. War auch sehr künstlerisch. Kam von der Technik.
Nee, das ist bei mir dann schon auf dem C64 passiert mit Sprites, die dann halt irgendwelche Liapunov-Kurven fahren oder sowas.
So, naja. Wir müssen über Franz von Kobell reden. Den kennst du, ne?
Wer kennt ihn nicht? Den Franz!
In der Vorbesprechung habe ich den Namen schon erwähnt, und bei Boris ging der lupfte so eine Augenbraue. Franz von Kobell lebte von 1803 bis 1882.
Ach, kurz vor meiner Zeit.
Ja, und ich hatte mal am Rande von ihm gehört. Ich erzähl kurz, also
willst du noch einen Kontext geben oder bleibt das
überraschend? Ja, ich gebe den Kontext. Der kommt schon noch, der wird sich gleich offenbaren.
Der hat die beste Pizza ohne Kleber gemacht, die du dir vorstellen konntest.
Nee, der hat den Brandner Kasper geschrieben.
Was?
Der hat den Brandner Kasper geschrieben. Das ist eine bayerische Volkssage.
Natürlich ist das eine.
Und der Bauer Kasper Brandner, der hat den Tod durch eine List ausgetrickst, und dann hat er dafür zusätzliche Lebensjahre gewonnen. Und die Geschichte ist sehr tief in der bayerischen Kultur verwurzelt. Wie gesagt, am Rand habe ich
die mal Jagertee, mitbekommen. Den man dann dem Tod gegeben hat, dann war der besoffen und ist gestolpert und wieder weggegangen?
Ich
oder?
Weiß nicht, ich kenne die Geschichte nicht wirklich, aber diverse bayerische Zuhörerinnen und Zuhörer werden die wahrscheinlich schon kennen. Das ist da noch viel in
Theater
und in Film und Literatur adaptiert worden. Das ist nicht der Franz mit dem Franzbrötchen, glaube ich nicht.
Nein, der kommt Jürgen. Aus Hamburg.
Schnaps hat er den Teufel gegeben.
Sag ich ja, besoffen gemacht.
Tja, und Andrea Diener, die wir schon hier mal diverse Male zitiert haben, hat geschrieben, dass ja verrückt, der Kerl, der die Geschichte vom Brandener Kasper geschrieben hat, hat heimlich das allererste deutsche Foto gemacht und man hat es erst jetzt gemerkt.
Daher kam es mir bekannt vor. Da ist mich die Tage was durch die Social Media getrieben, aber ich war die Tage mit anderen Dingen beschäftigt.
Das war tatsächlich eine kleine Sensation. Und zwar hat eine Münchner Wissenschaftlerin ein Lichtbild aus dem Jahre 1837 entdeckt. Wow. 1837, das war 2 Jahre, bevor Louis Daguerre seine Erfindung öffentlich gemacht hat. Und das ist eine Wissenschaftlerin vom Deutschen Museum. Ist relativ klein, das Ding, wenn man sich das anschaut. Zeigt 2 Kirchtürme. Und das Bild ist aus dem Jahr 1837. Das hatten die schon in der Sammlung, aber es hat nie jemand auf die Rückseite des Bildes geguckt, weil da steht es nämlich drauf. Da hat er quasi das Bild ja datiert. Mhm. Und das Bild ist eigentlich schon seit 1906 in der Sammlung vom Museum. Das wurde auf Salzpapier belichtet und Kobell hat damals
mal 4 Zentimeter groß oder sowas.
Sowas, ja. Und Kobell hat damals rausgefunden, wie man das fixiert. Also wie man das unbelichtete Silber rauslöst aus diesem Salzpapier. Und das Papier war dann zu dick, um Abzüge davon zu machen. Konnte man nicht durchlichten. Mhm. Und und damit schreiben wir quasi die Geschichte der Fotografie in Deutschland nochmal um, weil eigentlich ist man davon ausgegangen, dass in Deutschland die Bilder von Karl August von Steinheil und Franz von Kobell aus dem Jahr 1939 die ersten Fotos in Deutschland waren, aber es waren halt 37, das eine Foto. Und die älteste erhaltene Aufnahme von Louis Daguerre mit seiner Daguerreotypie ist auch aus dem Jahr 1837, aber da ist der Tag nicht überliefert. Man weiß also nicht.
Ah, jetzt weiß man nicht genau, wer hat denn zuerst.
Okay, naja, die erste Fotografie in der Welt, die wird dem Joseph Nies von Niepce zugeschrieben. Der hat die schon länger vorher, nämlich 1826 gemacht.
Okay.
Also ist nicht das erste Foto, aber zumindest das erste Foto in Deutschland. Mhm. Und der Kobell, wenn man das also richtig sieht, weil der war dann halt später eigentlich nur noch Schriftsteller. Wenn man das sich so betrachtet, hat er das mit der Fotografie quasi ausprobiert, hat's gemacht und dann sagt, ja, jetzt kann ich das, jetzt kann ich ja was anderes machen. So ungefähr.
Ja, wahrscheinlich und mal irgendwo was gehört oder so. Dann gesagt, das probiere ich doch mal aus. Wird sich das ja wahrscheinlich nicht selbst ausgedacht haben. Man weiß es nicht.
Ja, spannend. Also, wir haben jetzt gerade noch einen YouTube-Link von Jürgen bekommen. Die Geschichte vom Brandner Kasper.
In 60 Sekunden.
In 60 Sekunden. Also.
Ja, ein ähnliches Zitat, das ist dann wahrscheinlich aus dieser Geschichte inspiriert, gibt es von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Grüß Gott, ich bin der Tod. Vorbei ist deine Not. Komm, mach kein Theater. Ich bin's, der Gevatter.
Vielleicht ist das ja diese Geschichte. Ich weiß es nicht.
Er schnappt sich den Jagertee, kippt ihn sich ins Gerippe. Er verbrennt sich nur dezent, denn ihm fehlt ja die Lippe. Den Rest müsst ihr selber hören.
Sehr schön. Sehr schön. Also, ältestes deutsches Foto. Fand ich irgendwie ganz cool, dass das so über so Umwege irgendwie kam. Also, der Herr Kobell war halt dann doch ein bisschen.
Ja, spannend.
Ein bisschen ein Multitalent.
Tja. Sehr schön, sehr schön.
So viel.
Ja, apropos Multitalent. Wir haben ja einige multitalentierte ZuhörerInnen. Und da die aktuelle Aufgabe ausläuft, jetzt am 6.6.24, haben wir uns eine neue Aufgabe für euch überlegt, wo ihr fotografisch wieder in die Vollen greifen könnt. Hoffentlich machen wieder fleißig Leute mit. Würde mich freuen, mehr Bilder wieder zu sehen. Die neue Aufgabe läuft vom 6.6. bis zum 20.6.24 und lautet kaputt.
Das war einfach.
Passt.
Was, wir hatten kaputt noch nicht?
Das passt heute ganz gut in meinen Tag.
Also, happyshooting.de/Aufgaben. Ne? Da hast du, also wir machen das ja wirklich regelmäßig, dass wir im Vorfeld der Sendung, in der Vorbesprechung uns überlegen, was für eine Aufgabe kommt und dann hast du immer diese Seite offen und checkst, ob wir die schon mal gemacht haben. Und da ist ja quasi jedes Wort in der deutschen Sprache ist ja schon irgendwie
in dieser langen Liste. Kaputt offensichtlich
und,
noch nicht.
Und dann finden wir so ganz naheliegende Dinge und die sind noch nicht in unserer Liste.
Ja, und weil ich heute Dinge kaputt gemacht habe in eigener Doofheit, lautet die Aufgabe kaputt. Der Tag ist HSB kaputt. Das heißt, für euch im Zeitraum vom 6. bis zum 20. Juni 2024 könnt ihr losziehen, ein neues Foto machen, das bei Flickr hochladen, dort in die Happy Shooting Gruppe stellen und den Tag HSB kaputt da dran setzen. Tja, und dann schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Gut. Dann haben wir jetzt noch eine Frage. Und die hat der
Kai. Kai hat eine Frage gestellt.
Ich dachte, Kai hat geantwortet. Nee, Kai hat auch gefragt.
Kai hat gefragt und Kai hat geantwortet. Das sind zwei Kais.
Ich lese mal vor. Also genau, andere Kai. Kai, genau. Und deshalb war ich gerade verwundert. Aber es sind zwei unterschiedliche Kais. Also Kai 1 hat geschrieben, hallo. Als ansonsten steht damit auch immer eine Frage. Ich mache seit neuestem auf Rennveranstaltungen die Fotos für unseren BMX-Verein. Die Startnummern der Fahrerinnen auf den Bildern, FahrerInnen auf den Bildern kommen in Lightroom als Stichwort und Bildunterschrift in die Metadaten. Und hier die eigentliche Frage. Gibt es ein Tool oder Plugin für WordPress, um auf unserer Homepage in einer Galerie die Fotos nach Startnummern anzuzeigen? Die Galerien sind nach Renntagen angelegt und greifen auf verlinkte OneDrive-Ordner zu. Im Grunde suchen wir etwas wie Pictures, nur halt keine kostenpflichtige Galerie, sondern ein freier Download für unsere Homepage für Mitglieder. Fragt mich bitte nicht nach IT-Details, ich bin nur der Fotograf. Das ist ja so ein bisschen außerhalb von dem, was wir hier eigentlich tun, weil WordPress-Beratung kriegen wir, glaube ich, nicht hin, aber
Galerien generell. Was ich dazu sagen kann, also wir haben den anderen Kai, der hier auch eine Antwort geschickt hat, was vielleicht eine Lösung sein könnte, die erzählen wir auch gleich. Generell ist diese Sache mit Webgalerien für Fotos gar nicht so einfach.
Ist nicht simpel, ne?
Ich habe da auch lange gesucht. Ich habe auch immer noch keine endgültige gefunden für eine eigene Webseite oder für mal irgendwas zwischendurch. Und schon gar nicht, wenn du irgendwie flexibel oder gar automatisch irgendwelche Gruppen und Seiten erzeugen willst. Es gab da mal ein Projekt, das ist dann aber auch wieder eingeschlafen. Weiß nicht, ob man das jetzt konkret damit hätte lösen können. Es ist tatsächlich nicht einfach. Und es gibt eine ganze Reihe von Galerie-Plugins für WordPress. Ich habe da aber auch nichts gefunden, was mich wirklich überzeugt hat. Das ist alles gar nicht so trivial. Und am Ende wäre jetzt mein Ansatz tatsächlich gewesen, in die Community nochmal zu fragen, da gab es doch mal so ein Friedel-Plugin für Lightroom, dass man dann beim Export auf Basis der Metadaten Unterverzeichnisse erzeugen konnte. Dass man dann gesagt hat, okay, für ein bestimmtes Stichwort oder einen bestimmten Eintrag in einem bestimmten Metadatum erzeug ein Unterverzeichnis und exportiere die selektierten Bilder dann eben in eine Verzeichnisstruktur nach diesen Metadaten. Und dann hättest du halt eigene Verzeichnisse gehabt und könntest sie dann in eigene Galerien auf die Webseite stellen. Das ist wahrscheinlich einfacher. Das wäre so ein Ansatz gewesen, den ich jetzt hätte, ohne jetzt konkret einen Plugin-Namen benennen zu können aus dem Kopf. Aber der andere Kai hat dann geantwortet und sagt, dass die auf ihrer WordPress-Seite ein Plugin haben, das nennt sich NextGen oder NextGen Pro für Galerien. Und da kann er, wenn er Stichwörter in den Metadaten drin stehen hat, danach innerhalb der Galerie suchen. Oder es gibt auch eine Stichwortsuche über mehrere Galerien. Also wenn man mehrere Galerien hat, dann kann man ein Stichwort in mehreren Galerien finden. Das heißt, du hast dann unter Umständen nicht nach deinen Tags auch einzelne Ordner, aber zumindest könnten die BesucherInnen dann auf deiner Galerie vielleicht die Startnummer eintippen und dann bekommen sie alle Bilder angezeigt mit dieser Startnummer. Vielleicht ist das ja schon eine Lösung. Ja.
Tja.
Schwieriges Thema mal mit diesen Fotogalerien. Das wundert mich wirklich. Das
ist tatsächlich so. Und ich hab immer wieder wenn ich mal sowas gesucht habe, gebraucht habe, um auf einer Webpage eine Galerie, die auch ein bisschen flexibel ist und so einzubauen, dann habe ich immer entweder Sachen gefunden, die technisch super funktionieren, aber nicht schön aussehen.
Ja.
Oder Sachen, die schön aussehen, aber nicht wirklich benutzbar sind. Das war immer so das Problem. Und
ja.
Wahrscheinlich muss
meistens man das selber erste. Schreiben. Es gab wenig, was wirklich schön aussah. Ist schwieriges Thema. Ja, und dann gab es aber noch ein Feedback, und zwar von Frank. Weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber vorletzte Folge hatten wir über eine Frage von ihm gesprochen. Da suchte er ein, ich sag mal, Universal-Zoom, um zwei Festbrennweiten für Stadtbesuche und so weiter zu ersetzen. Und da hatten wir etwas epischer analysiert, so aus unserer verschiedenen Ansicht, was man da vielleicht sinnvoll nutzen könnte. Und er hat sich jetzt entschieden und gibt uns das als Feedback zurück. Das möchte ich hier gerne öffentlich weitergeben. Er hat sich jetzt tatsächlich für das Canon RF 24 bis 105 Blende 4 entschieden. Das war ja einer meiner Vorschläge und das passt wohl genau für ihn. Also finde ich super. Vielen Dank, Frank, für diese Rückmeldung. Ja, das ist im Grunde genommen der Nachfolger von dem Radrad, was ich hier habe, wo ich auch gesagt habe, also wenn das hier nicht den Geist aufgegeben hätte, dann würde ich es wahrscheinlich heute noch benutzen über einen Adapter, weil ist schon ein universales Ding. So habe ich halt in den Geldkoffer gegriffen und habe mir dann eine 2.8er-Lösung gegönnt. Ja, aber freut mich für dich. Sehr schön. Finde ich immer toll, wenn wir einen Tipp geben und das dann tatsächlich irgendwie zur Lösung beiträgt. Freut mich.
Gut. Was mich übrigens auch freut, ist, dass wir Millionen Termine bekommen haben.
Oh, ding, 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 ding,
ding. Der Terminkalender.
Ding, 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 ding. Eins von 1 Million.
Ich hab nicht übertrieben.
Moment.
Nein, nicht ganz 1 Million, aber doch einige. Die Katrin hat uns einen reingeworfen, und zwar im Altonaer Museum in Hamburg. Die Veranstaltung Die Zeit fließt vom 30.05. bis zum 27.08. Eine Ausstellung der Bilder aus einem Fotowettbewerb an Hamburger Schulen zum Thema Die Zeit fließt. Ich habe die Ausstellung noch nicht besucht, aber einen kurzen Bericht darüber im Lokal-TV gesehen. Da waren sehr spannende Bilder zu sehen. Zum einen, was Kinder und Jugendliche für Ideen zum Thema haben. Zum anderen, wie künstlerisch sie die Bilder umgesetzt haben. Altonaer Museum in Hamburg. Dann kommen wir, eingereicht von Criso. Im Alleingang die Fotografin Elfriede Mecher vom 1.6. bis zum 1.9. in einer, und zwar in Wien, im Museum Karlsplatz 8 in Wien. In einer Kooperation von 3 Museen wird das Gesamtwerk der österreichischen Fotografin Elfriede Mecher, spricht man die so, M-E-J-C-H-A-R, die lebte von 1924 bis 2020, gezeigt. Das fotografische Werk von Elfriede Mecher reicht von den späten 1940er Jahren bis ins 21. Jahrhundert. Bis 1984 fotografierte sie für das Bundesdenkmalamt. Anschließend arbeitete sie freiberuflich. Sie zählt mittlerweile zu den wichtigsten Vertreterinnen der österreichischen und internationalen Fotoszene. Dann nochmal von Criso. Im Museum der Moderne in Salzburg in der Altstadt Poesie des alltäglichen, Fotografien von Elfriede Mecher, 26.04. bis 15.09. in einer Kooperation von 3 Museen. Das ist nochmal die gleiche Ausstellung, aber in einem anderen Museum. Also erstmal in Wien, dann in Salzburg.
Ja, das ist doch schön.
Dann die gleiche Ausstellung nochmal vom 13.04. bis zum 16.02. in der Landesgalerie in Niederösterreich.
Das ist aber schon nächstes Jahr. Das ist aber früh angekündigt.
Das ist schon nächstes Jahr, 9.06. bis zum 30.03. nächstes Jahr. Wie gesagt, Daten müsst ihr euch jetzt nicht rausschreiben, die landen dann gleich auf happyshooting.de/Kalender. Und dann hat er aber noch eine weitere Ausstellung reingeworfen, und zwar in Neu-Ulm, The Walter Collection, Reichenaustraße 21, Wer wir sind, Porträts und vernakulare Fotografie, 9.6. bis zum 30.3. nächsten Jahres schon. Am 9. Juli 2024 wird die Ausstellung Wer wir sind, Porträts und vernakulare Fotografie eröffnet. Präsentiert werden alltägliche Bilder, die unser Leben prägen und definieren, sei es auf einem Pass, in einem alten Familienfotoalbum, in einer Zeitschrift oder sogar online im Internet. Dann hat Criso uns noch einen Termin reingeworfen, und zwar im Kunsthaus im Kunstkulturquartier in Nürnberg. Michael Jostmeier unterwegs, 1956 bis 2023. Die Ausstellung ist vom 1.6. bis zum 23.6. diesen Jahres. Das Kunsthaus Nürnberg stellt mit der Ausstellung unterwegs 1956 bis 2023 erstmals das fotografische Schaffen von Michael Josmeyer in einer umfangreichen Retrospektive der Öffentlichkeit vor. Gezeigt wird ein vielfältiges Œuvre, das kaum bekannt ist. Josmeyer studierte beim legendären Otto Steinert, fotografierte berühmte Persönlichkeiten wie Willy Brandt, Johannes Rau oder Helmut Schmidt und ebenso die weiten Landschaften Lateinamerikas oder Australiens. Wir sind noch nicht am Ende. Noch eine Ausstellung von Kiso. Kiso hat einen Lauf gerade. Und zwar Alexander Tuzek Stiftung Blackbox in München vom 19.04. bis zum 31.10. diesen Jahres, The World in My Hand. Seit 2007 hat das Smartphone unsere Kommunikation und Mediennutzung revolutioniert und ist ein unverzichtbarer Teil unseres Lebens geworden. Die Ausstellung The World in My Hand der Alexander Tuzek Stiftung zeigt in der Blackbox rund 50 Werke von 35 KünstlerInnen, hauptsächlich Skulpturen mit Glas und zeitgenössische Fotografie. Bekannte Künstler wie Erwin Aisch, Karin Sander, Cornelia Parker, Edward Bertinsky, IYY und Julian Opie sind vertreten, aber auch junge Talente. Ich muss Luft holen, das geht immer noch weiter. Kriso hat uns auch noch im Museum für Gestaltung in Zürich die Oliviero Toscani Ausstellung Fotografie und Provokation 1.6. bis zum 15.9. diesen Jahres in Zürich ist die furiose erste Lebenswerkschau von Oliviero Toscani zu sehen, der mit seinen Fotokampagnen für Benetton provozierte und die Frage herausfordert, ist das alles nur Zynismus?
Benetton hatte schon heiße Werbung, ja, das stimmt.
Ah, Toscani war das. Und
stark.
Dann noch, Regina hat uns noch eine Ausstellung in der Leica-Galerie in Düsseldorf nahegelegt. Eine Vernissage-Ausstellung Elliot Erwitt vom 13.06. bis zum 24.08. Das ist einer meiner Lieblingsfotografen. Vernissage mit 30 Schwarz-Weiß-Aufnahmen des legendären Magnum-Fotografen Elliot Erwitt, der 2023 gestorben ist, widmen sich prominenten Persönlichkeiten und denkwürdigen Momenten der Zeitgeschichte. Und da Erwitt bekennender Hundeliebhaber war, spielen die Vierbeiner eine besondere Rolle in seinem humorvollen Werken. Sehr humorvoll, sehr, sehr humorvoll. Elliot Erwitt ist an dieser Stelle auf jeden Fall lustige Fotos. Und dann, da bin ich mir jetzt nicht sicher, das kam während der Sendung rein, Jürgen, da weiß ich jetzt nicht, ob du ein Audio uns geschickt hast. Wenn ja, dann wäre es jetzt zu spät gewesen. Das hätten wir vor der Sendung gebraucht. Aber ich lese es trotzdem vor. Und zwar in der Zeche Zollverein in Essen, zumindest der letzte Veranstaltungstipp hier, unterwegs mit Marga Kingler, Pressefotografin im Ruhrgebiet, 29.04. bis zum 12.01. 250 Bilder aus dem Nachlass der Grande Dame des Essener Journalismus. Die Pressefotografin Marga Kingler genoss einen legendären Ruf als Grande Dame des Lokaljournalismus in Essen und im Ruhrgebiet von 1951 bis 1991, arbeitete sie für die Lokalredaktion Essen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und hat im Zuge dieser Tätigkeit zahlreiche Menschen und Momente fotografisch festgehalten. Ja, das waren die Termine. Also 10 Stück, ne? Das war schon
beeindruckend. Breites Spektrum tatsächlich. Ja, beeindruckend, wie viele fotografische Ausstellungen da derzeit starten oder am Laufen sind.
Und toll. Solltet ihr jetzt Termine suchen oder die jetzt nochmal nachschauen wollen, die werden in wenigen Tagen hier im Kalender landen. Der wird gepflegt von Rainer, der ist unser Kalenderbeauftragter und dafür ein ganz herzliches Danke. Da geht ihr einfach auf happyshooting.de/Kalender und dort findet ihr dann, ja, sucht ihr euch das Wochenende raus, an dem ihr irgendwie eine Ausstellung sehen wollt, klickt mal auf den Tag und dann kriegt ihr drunter eine Liste der entsprechenden Einträge. Außerdem könnt ihr hier auch einfach auf den grünen Knopf drücken und einen neuen Termin eintragen. Und wir sagen ein total tolles Dankeschön an alle, die hier eingetragen haben. Ich finde das ja sagenhaft, wie sich diese Kalenderei hier entwickelt. Also ihr seid die Wucht, ihr seid klasse.
Ja. Finde ich eine
tolle sehr, Frage. Sehr cool. Gut.
Ach, Herrlich.
Dann sind wir jetzt aber dann durch. Ne? Also auch
so sowieso durch. Durch, ne? Ja.
Wir sind eh durch. Ja, ist so. Heute so ein spezieller Tag.
In der Tat.
Gut, wir sind nächste Woche dann wieder da, live am 11. Juni 2024 oder in der Konserve dann jeweils zwei Tage später, am Donnerstag früh, sehr früh. Also auch die, die früh schon zur Arbeit müssen, können Happy Shooting mitnehmen.
Am Montag vorher ist Apple Entwickler.
Am 10.
Keynote, am 10. um 19 Uhr, glaube ich, ist live Keynote WWDC für alle
Software-EntwicklerInnen. Da kann dann Siri endlich mal uns empfehlen, dass wir Steinchen essen sollen und Kleber auf die Pizza machen.
Wir können ja mal gucken. Da
kommt die KI. Wetten.
Wir können ja mal gucken, was sie im Bereich der Fotografie machen oder sowas. Schauen wir mal. Und am 9. davor sind ja die Europawahlen.
Der Sonntag.
Geht bitte fleißig.
Geht wählen.
Geht wählen. Ich habe das schon mit Tanja gemacht. Wir haben nämlich Briefwahl gewählt.
Jede Stimme, die nicht abgegeben wird, spielt den Falschen in die Karten. Das heißt,
tut uns eingefallen, wählt und wählt bitte nicht rechts.
Selbst wenn ihr sagt, hey, ich weiß nicht, was ich wählen soll oder so, dann wählt von mir aus die Grünen. Aber
dann wählen nicht rechts und nicht alles rechts. Ist gut. Ganz genau.
Dann
ist wirklich, geht einfach hin, trefft euch da, macht einen netten Kaffeeplausch.
Macht eine Wahlparty.
Geht hinterher noch auf eine Fototour, irgendwas. Aber bitte tut es. Wie gesagt, wir haben es schon gemacht per Briefwahl, weil ich nämlich am 9. auf einer Konfirmation bin mit dem Fotoapparat.
Siehst du?
So sieht das aus.
Alles klar.
Dann ist viel los.
Macht es gut, geht wählen. Wir sehen uns in der Woche wieder. Bis dann. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Happy Shooting.